war einmal ein kleiner Vogel. Der wollte kein Influencer sein.
Ich will ein Podfluencer werden.
Und genau dafür gibt's das Podfluencer Festival.
Am 24. und 25. Oktober in München.
Workshops, Live-Podcasts, Indie-Vibes.
Und die große Verleihung der Podfluencer Awards.
Schnapp dir dein Early-Bird-Ticket, bevor ich's tu.
Podfluencer Festival, wo Stimmen fliegen lernen.
Moin Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und ja, mal wieder eine Serienbesprechung und diesmal mal von einer Apple-Serie. Seitdem der Dienst über Prime verfügbar ist, ist die schon sehr omnipräsent bei mir und ja, ich habe eine Serie empfohlen bekommen, sonst ist es ja immer eigentlich andersrum, die ich mir mal angeschaut habe und die Empfehlung habe ich bekommen von Carina und Helmut von dem Podcast Wohin als Nächstes und Popcorn zum Mitnehmen. Hallo ihr beiden.
Hello.
Hello.
Um welche Serie handelt es sich denn?
Your Friends and Neighbors.
Jawollo, die ist seit 11. April 25 auf Apple TV Plus verfügbar. 9 Episoden hat das Ganze, wird so als Dramedy-Krimi-Serie so ja ins gewisse Genre gepackt. Würde ich auch so sagen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, wie seid ihr eigentlich auf die Serie gekommen? Also einfach so random die Kachel da angeklickt oder was hat euch daran gereizt, die Serie anzufangen?
Wir haben, glaube ich, Stick geschaut.
Möglich, ja.
Und
dann kam das so als Werbung davor oder danach oder währenddessen irgendwie?
Ja, wenn und Stick gefallen hat, gucken Sie hier Friends and Neighbors.
Weiß ich jetzt nicht, ob da tatsächlich die Connection da ist.
Der Querverweis ist sportlich, aber naja.
Ja. Ich glaube, es war so, dass wir bei Stick ja den Fehler gemacht haben, anzufangen, ohne dass die komplette Serie schon erschienen ist. Das ist ja schrecklich, da immer eine Woche auf eine neue Folge zu warten, vor allem wenn die Folgen nur eine halbe Stunde lang sind circa. Und die war, glaube ich, relativ in der Nähe. Und Jon Hamm kennt man mittlerweile ganz gut, vor allem von Mad Men auch unter anderem. Hat er auch bei der Morning Show mitgespielt, genau. Und auch bei Top Gun Maverick. Eigentlich, wenn man so die Filmografie liest von ihm, ja, dann denkt man sich, ah, da war er auch dabei. Ne? Und ich dachte, okay, auch so trailermäßig, weiß ich jetzt nicht. War gesagt, okay, Apple TV Plus, die Serien, die kannst du ja eigentlich alle direkt so auch gucken, wie sie sind, ohne dass du dich groß vorher informierst. Und dann haben wir reingeguckt. Und ich glaube, die erste Folge hat dann schon einen entsprechenden Effekt bei uns hinterlassen.
Ne? Ja, also Wahnsinn. Ich meine, ich bin ja eh so ein, ich liebe ja so diese Cliffhanger am Ende. Finde ich ja grundsätzlich schon mal super. Und ich glaube, also die erste Folge, die war halt schon, da war halt schon sehr viel von bu, 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 hier und da und alle möglichen Leute vorgestellt. Und also die hat schon gut angefangen und da haben wir uns dann gesagt so, ja, nee, schau mal schon fertig, weil klingt gut.
Die war schon komplett da, das war das Gute.
Ja,
mhm.
Ja gut, das ist ja halt, ich meine, eigentlich kommen wir ja aus einer Zeit, wo wir diesen wöchentlichen Release ja eigentlich kennen, ne, aber so heutzutage
fand ich damals halt schon schrecklich.
Heutzutage ist man halt ungeduldig, ne, also ich mach's dann mittlerweile eigentlich schon so, dass ich dann immer warte, so bis so die letzten 1-2 Folgen kommen und fange dann an, weil meistens bis dahin bin ich dann dort, wenn dann sowieso alle Folgen da sind oder so. Oder warte halt, bis alle Folgen erschienen sind und fang dann erst die Serie an. Ne?
Also, genau.
Je nachdem halt. Ne? Also, es kommt immer ein bisschen so auf die Serie drauf an. Ja, also war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Empfehlung. Die Kachel ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber ja gut, ne, man hat zu viel anderes noch so, was man gucken möchte. Da habe ich das immer erstmal so ein bisschen an den Rand geschoben. Aber nachdem ihr beide ja davon geschwärmt habt, dachte ich, ja gut, dann musst du jetzt natürlich auch mal gucken. Und Jon Hamm ist mir natürlich als Darsteller auch aufgefallen, ist ja sehr in sehr, sehr vielen Rollen. Ich kenne ihn ja auch noch aus Baby Driver, da hat er auch mitgespielt in der Nebenrolle. Und also sehr, sehr omnipräsenter Darsteller. Und es ist jetzt in der Serie seine erste Serienhauptrolle seit Mad Men, also ist schon ein bisschen her, ne? So Nebencharaktere hat er immer mal gespielt, aber Hauptrolle schon lange her, sag ich mal. Mad Men hat ja auch schon vor ein paar Jahren geendet. Deswegen, ich finde ihn auch sehr charismatisch. Den kann man auch immer irgendwie gucken, ne? Also ich finde zwar, das ist jetzt nicht immer so ein Darsteller, der jetzt irgendwie irrsinnig auffällt, aber der spielt halt immer sehr, sehr solide. Also den guckt man halt einfach sehr, sehr gerne zu, so wie er da agiert, finde ich so. Und das ist in der Serie auf jeden Fall auch schon mal so. Vielleicht kurz, um was es geht. Es geht um ihn, Andrew Cooper, ein Hedgefondsmanager, das sagt, betont er ja immer, ne?
Nicht Banker.
Ja, genau. Der eines Tages quasi ja mehr oder weniger entlassen wird und keinen Zugriff mehr auf sein irgendwie Vermögen hat und aufgrund dessen halt dazu übergeht, ja seine Mitmenschen, Nachbarn ja auszurauben quasi oder beziehungsweise Sachen zu stehlen und die dann zu Geld zu machen. Und die erste Folge ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn man damit anfängt. Beginnt ja damit, dass er neben einer Leiche aufwacht und wir wissen erstmal noch gar nicht, was da so passiert ist. Er versucht zu fliehen, fällt in den Pool und in dem Pool ja zieht dann quasi so sein Leben mehr oder weniger so an ihnen vorbei, was bis dahin halt alles so passiert ist. Fand ich auch relativ smart gelöst, wie schnell man sonst so diese Geschichte von ihm so vom Anfang, wie er so in den Job reingekommen ist mit Familie und so, bis zu dem Punkt halt so erzählt hat, weil das ging ja wirklich so zack, 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 zack. Ne? Also es war so eine schöne Collage. Das hat mich fast schon so wieder so ein bisschen an Edgar Wright erinnert. Der macht das auch immer sehr gerne mit diesen schnellen Schnitten und zack, zack, zack. Und das war sehr, sehr schön. Und man hat relativ schnell gewusst, okay, das ist so ein Typ, wie der auch agiert. Und man hat schnell den Status quo, also wie ist man da hingekommen, erklärt bekommen. Also das fand ich ganz gut, wie man das so gelöst hat. Also wie war für euch so der Einstieg in der Serie? Hat er euch gut gefallen?
Ich fand den richtig gut, wie du es auch sagst, so dieses schnelle Erzählen von der Vorgeschichte finde ich immer ganz angenehm, weil du erfährst ja eh genug über die Figur im Lauf der Serie oder in den ersten ein, zwei Folgen. Und da brauche ich das nicht, dass ich von einer Dreiviertelstunde Sendung irgendwie 40 Minuten da so, ja, und hier noch ein Strang-Story, da noch ein Strang und da noch irgendwas, was dann irgendwie so langsam ineinander fließt, dann habe ich es lieber so diese Hauruck-Geschichte und dann geht halt gleich die Geschichte los, also die tatsächliche Handlung und das hat mir echt gut gefallen. Und ja, man, dass er echt Pech hatte und irgendwie einfach auch, naja, dann ein Stück weit knietief im Sumpf steckt, das ist auch recht schnell klar geworden. Und also ich fand das auch, ja, also die erste Folge fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Ja, weil ja eigentlich die Serie an sich dann erst nochmal ein bisschen zurückspringt, weil wir kommen ja dann erst im Verlaufe der Staffel wieder an diesen Punkt, wo er neben dieser Leiche wach wird. Mhm. Also das wird ja erst so, ich sag mal, glaube ich, so im letzten Drittel der Staffel wird das ja so aufgemacht. Ich habe ja sowieso ein bisschen so das Gefühl gehabt, so beim Gucken, dass so bis Folge 5, 6 ging es stark so ein bisschen mehr so in die Comedy-Richtung sowas, ne? Also obwohl es ja in dem Sinne ja keine Comedy-Serie ist, er hat halt so humorige Elemente, wie ich finde. Und so die letzten 3, 4 Folgen, finde ich mal, gehen dann mehr in die Drama-Ecke, würde ich jetzt mal so für mich so einordnen, sage ich mal. Weil da ist jetzt, klar, es ist immer noch so ein gewisser Humor mit drinne, aber da geht's halt viel mehr um ihn als Person, oder was mit ihm passieren könnte im Extremfall, als so in diesen ersten 5, 6 Folgen, weil da geht's ja eher darum, wie er dann so seine Nachbarn ausspioniert, beziehungsweise dann jeweilig diese Brüche begeht, sage ich jetzt mal. Ne? Also so habe ich das für mich so ein bisschen eingeordnet. Genau. Und ich fand das aber sehr gut, dass man erstmal wieder zurückgegangen ist, weil man dann halt auch erstmal so gesehen hat, wie er dann so, also wie halt auch so die Zusammenhänge sind in seiner Familie und mit den Menschen um ihn drumherum. Also was für ein Verhältnis hat er zu seiner noch Ex- oder jetzt fast Ex-Frau, zu seinem ehemaligen besten Freund, der mit seiner Ex-Frau schläft. Und ja, also es ist sehr, sehr interessant gewesen. Und da ist einem relativ schnell aufgefallen, wie gut die Dialoge in dieser Serie geschrieben sind, weil die sind halt wirklich sehr auf den Punkt. Also der kann da, also er kratzt immer so an der Beleidigung und schafft es dann doch am Ende irgendwie dann schon mit, dass man als Zuschauer mit einem kleinen Lächeln irgendwie aus der Situation rausgeht. Also der hat immer so messerscharfe Dialoge. Also das fand ich sehr, sehr gut gemacht, wie man das so umgesetzt hat, wie er da so, weil man ist ihm auch irgendwie nicht böse, auch wenn er so den Leuten so manchmal so wirklich schon so irgendwie was vorhält, sage ich jetzt mal. Und trotzdem hat er irgendwie so eine charmante Art und Weise, wie er sich da immer wieder rausredet. Das fand ich immer sehr interessant, wie er da so agiert. Überhaupt halt auch diesen Blick. Es ist ja im Prinzip so eine elitäre Gesellschaft, ne? Reflektiert viel über Geld, über materialistische Dinge und so weiter, in der er da lebt. Und da merkt man halt erstmal, ja, was das halt eigentlich für eine oberflächliche Gesellschaft ist, in der man da lebt halt, ne? Wenn es dann nur noch um Geld, um Dinge geht.
Und um Tennis geht's.
Ja, um Tennis, genau. Und Golf natürlich auch, ist auch ganz, ganz wichtig.
Stimmt, ja.
Ja, und ja, es ist, wie hat euch das so gefallen? Weil es ist ja dann so ein bisschen, ne, brauchen wir ja jetzt auch nicht groß drum rumzureden, das ist jetzt auch vielleicht auch eine Gesellschaft, wo wir uns jetzt so nicht bewegen, würde ich jetzt mal bauen.
Ja, so ist selten. Ich fand's irgendwie, also Desperate Housewives ist jetzt auch schon ein paar hundert Jahre her, dass ich die geschaut habe, aber ich fand's irgendwie so.
Soll er, glaube ich, sogar wiederkommen, Desperate Housewives.
Ah, okay. Ja. Naja, gut, aber ich finde, auf jeden Fall fand ich da so diese, die Story ging so auch in die Richtung, so dieses, ja, wie du sagst, so elitäre, viel Geld und viel so, ja, so dieses Status und dann, ja, dann muss da natürlich noch der Lambo und dann ist da das Haus, das da für viele Milliarden.
Man weiß
Millionen
gar nicht, dass die Uhr
wird.
Fehlt und sowas.
So, und das ist halt sowas, ich glaube, das soll extra auch so sein, dass du dich halt als Normalo, dass du dir denkst, ja, diese Affen, schau sie an, wenn sie nicht mal schnallen, dass eine 500.000-Euro-Uhr weg ist.
Ja, ja, ja.
Das fand ich übrigens auch immer ganz witzig, wenn er dann erklärt hat, wie viel die Uhr oder das Objekt, ja, das er gerade kurz davor ist, zu stehlen.
Diese Statistik-Einblendung.
Ja, stimmt, da hat man dann immer so eine Analyse bekommen. Ja, das fand ich ganz gut, ja.
Ja, weil da hast du ja also die Menschen, die die Serie schauen, sind in der Regel, glaube ich, nicht die, die tatsächlich in so einer Welt leben.
Nee, das glaube ich nicht.
Also, wie gesagt,
ich glaube, man hat es auch
niemandem zu nahe treten wollen, ne? Aber
nein, das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel, das Ganze auch sehr überspitzt darzustellen, dass man genau solche Gedanken
arschmäßig halt, ne? Das war so ein bisschen, ja, das auf jeden Fall. Ja, da habe ich mir auch so ein paar Mal gedacht. Also wenn da, ich meine, das sind ja auch real existierende Marken, ob die das so gern gesehen haben, wie die so. Ich meine, sie haben es ja jetzt nicht verurteilt, dass das so ist, wie es ist, ne? Aber ja, man denkt sich schon, ne, ja, 300.000, 500.000 für eine Uhr, ne, oder, also, wo es mir am meisten aufgefallen ist, war es wirklich so bei der Hermes-Handtasche, die er da geklaut hat, weil da hat er schon so in dieser Analyse auch so ein paar kritische Sachen, ja, dass du erstmal für einige 10.000 Euro vorher ein paar Schmuckstücke kaufen musst, damit du überhaupt auf eine Liste kommst,
dass
um
du
so eine
kaufen
Handtasche
kannst.
Kaufen zu können.
Ja.
Ne? Und da denkt man sich so, what?
Also ich habe das nicht gewusst tatsächlich, nee. Aber ich bin jetzt im Handtaschen-Genre, bin ich jetzt auch nicht so ganz drin, ja.
Ja, 50.000 Euro für eine Handtasche wäre auch ein bisschen viel, würde ich jetzt mal behaupten. Das geht auch ein bisschen
ich
über meine Gehaltsklasse.
Ich zahle 15.000 Euro maximal für ein Auto, aber ja, keine Ahnung. Also
das ist
irgendwie,
schon zu viel eigentlich.
Ich finde diese Geschichten aus dieser Welt, ich finde es spannend, auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, da zu leben. Also so rein vom, ja, wie du so mit Menschen auch umgehst. Also das weiß ich nicht.
Ja, das ist,
keine Ahnung.
Halt,
also
man hat es ja auch so immer, man hat es ja auch immer so in diesen Dialogen untereinander dann gemerkt, dass das halt, dass sehr viele halt einfach so dieses Monetärgetriebene ist. Da geht es gar nicht mehr so wirklich um wahre Liebe, ne, oder auch wenn es jetzt um andere Personen oder auch um die Haushälterin später geht, ja, dann tausche ich sie aus und hole mir ein jüngeres Modell oder irgendwie so weiter. Also wie das halt so dargestellt wird, und da denkt man sich auch schon, ja, das ist schon ein bisschen ne, also halt allein diese Art zu haben, okay, wir leben in einem so sicheren Viertel, wir schließen halt hier nichts ab und das liegt halt alles mehr oder weniger offen da, ne, das ist ja auch so ein bisschen im Prinzip die Geister, die ich rief, ne, sage ich jetzt mal, wenn man das so offen alles stehen lässt, muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht auch mal ausgeraubt wird oder sowas, ne? Obwohl ja Andrews Grund für das Ganze natürlich ist, dass er seine Ex-Frau bzw. seine Kinder halt ihren Lebensstil weiterhin ermöglichen möchte, ne? Also es geht ja nicht mal so vordergründig um ihn selber, ne? Aber er will zumindest seinen Kindern und seiner noch Frau, wie gesagt, das Leben, was sie haben, halt weiterhin ermöglichen. Ne? Und genau, das war ganz interessant. Also das fand ich überhaupt auch eine schöne Konstellation halt auch mit seiner Frau Mel, die ja von Amanda Peet gespielt wird. Auch irgendwie schön zu sehen, dass sie, also die habe ich auch schon lange irgendwie nicht mehr gesehen gehabt, finde ich, dass die jetzt hier wieder mit dabei war. Und war schön auf jeden Fall zu sehen. War auch eine gute Konstellation zwischen den beiden.
Ja, auch generell der Cast wieder super, super zusammengestellt, ne?
Ja, voll, voll. Also auch, ich habe sie erst gar nicht erkannt, denn erst später hier Olivia Munn als Samantha, die ja so ein bisschen die Geliebte von Andrew spielt. Und gut, da habe ich mir halt auch schon gedacht, ja, okay, die wird nochmal wichtig, weil die so oft irgendwie da war, das wird mit Sicherheit nochmal eine Figur, die wichtig wird. Genauso wie der Gag mit der immer aufgehenden Kofferraumklappe bei seinem Auto, oder?
Ja.
Jedes Mal lachen, wenn das passiert. Das wird ja dann auch gegen Ende wichtig. Und vor allem, finde ich, hat man es auch umgangen, es irgendwie so klassisch zu erzählen, weil im Prinzip Andrews Frau Mel betrügt ihn ja quasi mit seinem besten Freund Nick. Und man hätte das ja eher auch ein bisschen klassisch erzählen können, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, man hat sich bei der Serie so ein bisschen auf einen anderen Weg begeben, weil man schon bei ihr gemerkt hat, dass sie auch nicht, dass sie mit Nick jetzt auch nicht so unbedingt 100%, also schon glücklich, aber jetzt vielleicht auch nicht 100%ig glücklich ist oder so. Also, dass sie schon irgendwie sich auch ärgert, was sie vielleicht aufs Spiel gesetzt hat mit diesem Seitensprung, sage ich jetzt mal. Also, es war auch eine interessante Dynamik zwischen den beiden, was das angeht. Überhaupt halt, dass halt Figuren, die sich eigentlich irgendwo nicht leiden können, dann trotzdem miteinander agiert haben. Also, das war interessant mit anzusehen, wie man das so ausgespielt hat. Also, ich fand's auch in den ersten Folgen, wenn man es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen kritischer sagen könnte, auch dann ein bisschen so redundant, wenn er dann den nächsten Bruch gemacht hat. Weil ich habe mir schon gedacht, irgendwann muss jetzt auch mal ein Knick kommen, weil das lief alles zu reibungslos. Ne? Mhm. Er hat Geld mitgenommen, er hat Uhren mitgenommen, er hat das mitgenommen. Und es war, glaube ich, in Folge 4 oder 3 oder 4, wo er dann am Ende, das ist ja dann auch so dieser kleine Cliffhanger gewesen, wo man dann am Ende nur dieses von der Pistole das Aufziehgeräusch hört, ne? Und dann ist ja Umblende, nächste Folge, und dann steht ja so eine Haushälterin hinter ihm, ne, und bedroht ihm. Fand ich dann halt auch ganz cool, dass man halt einfach mal ihre Perspektive, also wie ist es denn für so eine Haushälterin, die bei diesen reichen Leuten da sauber macht, oder halt die Arbeit dort erledigt, wie ist das denn für sie aus ihrem Blickwinkel? Wo kommt die her? Was macht die privat? Und so weiter. Und wie ist das für sie, dort zu arbeiten? Das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja Elena. Und ich finde, da kam dann auch nochmal so ein neuer Drive so ein bisschen rein. Also die hat nochmal so ein bisschen Tempo reingebracht in dieser Konstellation zwischen den beiden. Ne? Auch wenn das dann natürlich ab einem gewissen Punkt dann nochmal schief geht. Und er kommentiert das ja auch im Off immer so schön. Ja, eigentlich hätte ich es ja sehen kommen müssen, dass da auch mal was in die Hose geht oder sowas. Also ich finde, das bringt ja auch immer relativ gut auf den Punkt, wenn er dann so diese Szenen dann wieder analysiert.
Ja. Ja, die Figuren sind generell einfach richtig gut geschrieben.
Ja.
Es ist halt oft so bei Serien, wo du dir denkst, okay, da haben sie vielleicht so ein bisschen gespart an der Figur. Ich finde, bei der Serie, jede Figur, die da drin war, die jetzt auch wirklich in den Hauptcast mit reingehört hat, da hat man richtig auch ein bisschen Hintergrundwissen auch bekommen. Auch hier von Coops Manager hier, Barney. Mhm. Da hat man ja auch mitbekommen, okay, für was braucht er jetzt seine Kohle für das Haus und in welchen Familienverhältnissen er quasi gerade lebt. Und das ist alles so gut gezeichnet gewesen, wo man halt bei anderen Serien so ein bisschen das Gefühl hat, ah, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr reinlegen können, hat es die Serie halt irgendwie innerhalb dieser Story auch charmant geschafft, die ganzen Figuren so zu zeichnen, dass du als Zuschauer auch ein gewisses Gefühl bekommen hast für die Einzelnen.
Ja. Ich fand auch die Schwester von ihm ziemlich spannend, die Ellie.
Ellie, ja.
Ellie, genau.
Weil am Anfang denkst du, ja, was ist denn das für eine Verrückte, die ja hier irgendwie auf dem Rasen da Gitarre spielt. Aber was da eigentlich bei ihr dranhängt an ihrem Leben, das fand ich auch cool, weil sie ist halt nicht so dieser typische Rich-Mensch. Die ist halt ein normaler Mensch, die halt mit dem Coop also verwandt ist. Und dadurch eben zu diesen ganzen reichen Leuten irgendwie Kontakt hat.
Ja, weil er finanziert seine Ex-Frau oder seine fast Ex-Frau und die Family finanziert er. Sie finanziert er. Und da hast du ja halt schon den großen Konflikt, dadurch, dass er keinen Job mehr hat. Ne? Also das sind ja mehrere Stränge, die noch mit reinziehen. Dann plus mit seinem ex-besten Freund Nick, wo man ja auch immer wieder merkt, ja, eigentlich sind die schon noch mehr oder weniger Best Buddies, aber im ersten Moment und im zweiten Moment merkt man, ah, das funktioniert halt auch gar nicht mehr exemplarisch, ja, diese gut, das ist Party, halt auch, wo er da hingeht.
Ja, ja,
das ist ja, aber das zu zeigen, dass man weiß, hey, die sind eigentlich echt gut befreundet, das merkt man. Und im zweiten Moment denkt man sich, ah, man merkt, dass da eine richtige Spannung zwischen den beiden ist. Das musst du halt auch erstmal hinbekommen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also das spitzt sich auch immer mehr zu, so gegen Ende, weil es ja dann auch irgendwann mal diesen Ausflug, fand ich dann auch ganz schön, dass man mal so eine Folge hatte, wo jetzt auch die Coopers quasi so nur unter sich waren. Das war ja, ich glaube, Folge 5 war genau die Mittelfolge, wo sie ja nach Princeton gefahren sind.
Stimmt, wo sie diese Unitour gemacht haben.
Und ja. Da hast du ja wirklich mal, warst du ja mal komplett von allem raus. Da ging es jetzt mal wirklich nicht um die Raubzüge oder so. Da ging es halt wirklich um die Coopers allgemein, um den Sohn, um die Tochter, die ja nach Princeton gehen soll, und halt dann auch um die Eltern, die ja kurz davor sind, sogar in der Kirche bei Schlafzufall sehen. Da dachte ich, da geht's aber ganz schön weit in der Serie. Aber da kommt ja dann doch der Pfarrer da noch um die Ecke. Da musste ich auch so schmunzeln, aber Sex haben sie ja dann trotzdem. Also das muss man ja sowieso sagen. Also in der Serie wird ja von Anfang bis zum Ende nur durchgevögelt. Also in jeder Folge mindestens einmal, glaube ich.
Ja, und vor allem so kreuz und quer irgendwie.
Ja, ja, die mit dem und da. Und da denkt man sich, what? Was ist denn hier los? Ne? Und ja, und das fand ich aber mal eine ganz angenehme Folge, weil sich dann mal so ein bisschen nur auf die Familie reduziert hat. Und vor allem hat man auch ein bisschen mehr, finde ich, erstmal so über die Dynamik untereinander zwischen den Eltern und den Kids mitbekommen und halt auch von den, wie die Kids an sich so drauf sind. Ne? Der Sohn, der war ja dann in diesem Tonstudio, sie hat ja die Tour da gemacht, war ja auch kurz davor, mit so einem anderen Typen da ins Bett zu gehen, was sie da dann halt doch nicht gemacht hat. Und da hast du halt auch gemerkt, und das fand ich auch diesen Dialog im Auto ziemlich schön von Coop mit seiner Tochter, ja, ich weiß noch, wie du früher meine Hand gehalten hast und jetzt jedes Mal, wenn ich was sage, verdrehst du die Augen. Und da hat man halt auch richtig gemerkt, wie sehr er noch an seiner Tochter hängt, ne, auch wenn sie ihm halt immer so die kalte Schulter zeigt. Und das war, finde ich, auch gerade in der Dynamik so ein Turning Point, wo du halt irgendwie so gemerkt hast, okay, jetzt hat die Tochter gemerkt, okay, das war vielleicht alles ein bisschen zu viel, was ich jetzt die letzte Zeit gemacht habe. Ich muss mal ein bisschen mehr wieder zu meinem Vater hingehen, weil natürlich dann auch im weiteren Verlauf der Folgen was passiert, wo sie auch für ihn da sein will, für ihn da sein muss. Und da hat man auch gemerkt, dass das wieder ein bisschen inniger wurde, ne? Weil sie ihm natürlich unterschwellig so die Schuld an dem Ganzen gegeben haben. Aber wie gesagt, man konnte da jetzt auch irgendwie nicht so wirklich zwischen Mel und Andrew so einen richtigen Schuldigen finden. Es war halt irgendwie so eine Gemengelage, die einfach dazu geführt hat, dass es so ist. Mhm. Und irgendwo zwischendrin war halt noch diese Figur Sam, die immer wieder aufgetaucht ist. Und wie gesagt, ich habe mir das von Anfang an gedacht, okay, die wird nochmal wichtig, weil die ja wirklich permanent irgendwie, also die hatte ja schon, würde ich sagen, so die dritte Hauptrolle, wenn man so möchte. Und das war schon sehr, sehr wichtig. Aber ich fand sie halt auch mehr oder weniger auch tragisch, weil sie ja schon irgendwie den Eindruck gemacht hat, dass sie von Andrew, ja, also mehr möchte, als immer nur so mit ihm mal schlafen. Also sie sagt ja dann irgendwann selber, ja, ich mag dich, vielleicht zu viel sogar, ne? Und also sie hat sich dann vielleicht auch einfach nur mehr gewünscht als einfach nur Sex miteinander. Also deswegen, das fand ich eine sehr, sehr interessante Dynamik, und das wird ja gegen Ende der Serie oder der Staffel, ist ja nicht eine zweite Staffel, ist ja schon bestellt, nochmal wichtig dann, ne? Also weil ihre Figur.
Ja, auch ganz schwierig zu fassen, oder? Am Anfang, klar, hat man gemerkt, durch ihre Präsenz, und ich mag Olivia Munn auch sehr, sehr gern, kenne ich auch aus The Newsroom, auch eine ganz, ganz tolle Serie mit Jeff Daniels unter anderem, dass sie noch wichtig wird, klar, dass die Figur dann aber dann so einen Twist noch reinbringt, wir spoilern ja jetzt nicht, aber ich glaube, das kann man schon ein bisschen vorhersehen, dass da halt einfach irgendwas auch passiert. Und meine, ja, was heißt Lieblingsszene, aber eine, die mir da noch voll in Erinnerung geblieben ist, die ja vorab schon mal gesehen gehabt, wo sie in dieser Drogerie drin stand und sich, glaube ich, Make-up oder sowas holen wollte und dann eine Mitarbeiterin zu ihr hingegangen ist, zu Sam, und sie beraten wollte und sie ihr dann ganz klar gesagt hat, was jetzt gerade passiert ist und dass sie jetzt da gerade keine Lust drauf hat. Und da siehst du einfach so diese gesamte Brillanz von Olivia Munn, finde ich. Also das dann so trocken auch so rüberzubringen, aber auch gleichzeitig bestimmend, richtig, richtig gut. Also die Figur ist auch, wie schon gesagt, wie die anderen auch, so richtig gut geschrieben.
Ja, voll. Also was ich auch eine ganz große Stärke finde, neben dieser guten Figurenzeichnung, die man hat, man lässt sich auch mit der Kamera immer wieder was Gutes einfallen. Also wie man so gewisse Winkel und Szenarien. Eine Szene ist mir da im Kopf geblieben, da hat man quasi einen Dialog zwischen Nick, der mit einer so Partyplanerin den Geburtstag von Mel vorplant, plus noch die Kinder oder die Tochter, die, glaube ich, die Treppe runterkommt. Und du hast quasi so eine Sequenz, ich glaube, die geht bestimmt so 2-3 Minuten, wo die Kamera immer permanent um die fährt und immer wieder gehen Leute in die Szenerie rein, kommen wieder raus, haben auch einen Dialog miteinander. Und das ohne, dass ein Schnitt drin ist. Also das habe ich auch sehr, sehr gefeiert, wie man das gemacht hat, weil das halt auch so kleine Spielereien sind, die halt ja einfach auch auffallen. Da merkt man erstmal, was das für eine Klasse ist, weil das musst du ja auch inszenatorisch erstmal so hinbekommen, dass das alles so reibungslos läuft. Das ist ja nicht ohne. Und das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Ne? Also ich hatte zwar so ein bisschen zwischendrin ab und zu mal das Gefühl, ja, manchmal zieht sich's auch ein bisschen. Also manchmal, ne, ist jetzt auch mal ein bisschen trocken, aber es geht dann halt viel so um persönliche Momente miteinander, mit den jeweiligen Figuren, ne? Sei es jetzt mit Ellie und Andrew oder wer auch immer, also in den verschiedensten Konstellationen, weil wir ja immer wieder auch zu anderen Figuren springen, ne? Sei es jetzt auch mal zu Elena ins Private, wo es dann um ihren Bruder geht, der auch Schulden hat und sie sich dann darum kümmern muss und so weiter. Und ich habe mir dann schon irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie muss doch mal, nachdem er dann so mit Elena diese Brüche da gemacht hat, da muss doch mal irgendwann, es muss ja, der Downfall muss ja mal kommen, es muss ja irgendwann mal eine Konsequenz geben. Und die beginnt ja damit, dass er quasi mit Elena so ein Bild stiehlt, ne, und das dann eigentlich dann als Auszahlung haben möchte. Und dann geht's ja in so einem Nachtclub und da eskaliert ja erstmalig so eine gewisse Situation, was ja dann auch Auswirkungen auf das Weitere dann hat. Und das fand ich schon ganz gut, weil dann natürlich auch die Polizei auf den Plan tritt. Und dann hast du schon gemerkt, okay, jetzt zieht sich vielleicht langsam die Schlinge zu um ihn. Und dann kommen wir ja auch irgendwann an den Punkt, wo wir an diese Szene aus der ersten Folge, wo er neben der Leiche aufwacht, ankommen. Und ab da geht ja die Serie dann straight weiter. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo es mehr in diese Drama-Richtung ging, weil es ja dann viel um ihn ging. Viele Sachen wurden dann so ineinander gewoben und die Polizistin war schon sehr, sehr genau. Also man hat schon relativ schnell gemerkt, wie schnell sie ihm auf die Schliche eigentlich kommt oder dass er irgendwas zumindest zu tun hat damit. Ne? Sie konnte es jetzt nicht beweisen, konnte jetzt nicht sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Der hat irgendwie Dreck am Stecken, was auch immer.
Und der spielt da irgendwie mit in diesem ganzen Chaos, genau, das da passiert. Ja.
Und das fand ich schon ganz gut. Und auch die Dynamik zwischen der Polizistin und ihrem Partner fand ich auch immer sehr, sehr gut. Wenn die Dialoge hatten, haben sie ja meistens einmal über den Fall gesprochen und zweitens noch über ein anderes Thema. Einmal wie er, da hat er irgendwie, glaube ich, ein neues Parfüm dran. Und während des Dialoges wechseln sie immer zwischen Fall und dem Parfüm. Und sie sagt, ich meine das Parfüm. Den Fall und so weiter und so fort. Das war also einfach so eine Dynamik da reinzubringen, das fand ich schon sehr, 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 sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Also sie hat auf jeden Fall auch nochmal so einen frischen Wind reingebracht, ja.
Ja, insgesamt toll. Ich habe jetzt mal bei IMDb auch die einzelnen Episodenbewertungen angeschaut, da ist halt keine schlechter als 7,5. Das ist tatsächlich, also die Episode 3, das ist die am schlechtesten bewertet ist. Die beste, und das spricht halt dann auch wieder für eine Serie. Ich meine, du bist ja noch mehr Seriengucker als wir beide. Wenn die letzte Serie, die letzte Folge einer Serie die beste Bewertung hat, nämlich mit 8,1, dann ist es schon auch aussagekräftig, weil es ist ja schon oft so, dass du eine gute Serie siehst. Das Problem ist meistens, dass man da dann einen Abschluss von der Staffel irgendwie finden muss, der Serie auch gerecht wird, vor allem wenn schon eine zweite Staffel bestellt ist. Ja. Das ist halt dann schon schwierig. Und wenn dann die letzte Folge, wie gesagt, mit 8,1 die beste Bewertung auch vorzuweisen hat und das alles wirklich in einem ähnlichen Rating verläuft, dann spricht es auch absolut für die Serie.
Ja, voll. Obwohl ich mir natürlich so ein bisschen die Frage stelle, also da müssen sie natürlich auch in der zweiten Staffel dann irgendwie, da brauchen sie natürlich einen neuen Twist halt, ne? Also irgendwas musst du da noch mit reinbringen. Ja. Weil wenn du, ich glaube, das Gleiche kannst du ja halt nicht nochmal machen. Also
ich glaube, diese Figur von Coop, die lässt noch so viel Spielraum offen. Mhm. ich glaube, da wird noch irgendwas Chaotisches passieren dann in der zweiten Staffel. Aber das ist halt auch wieder das Problem bei Serien, ne? Dass die zweite Staffel dir an die erste noch hinzubekommen, wir hatten es bei Severance ja auch schon, ist zwar sehr hohes Niveau, aber da muss man halt dann mal gucken, wie es ist. Weil das ist halt dann aber auch so eine Serie, ne? Wo ich mir gedacht habe, gut, dass das eine Serie ist und nicht irgendwie so ein 2,5-Stunden-Film. Weil ich glaube, genau diese Zeichnung dieser ganzen Charaktere, das dafür ist eine Serie da. Wir haben aber auch oft, und das erzählst du ja auch öfters, Serien, wo du dir denkst, okay, sind 9 Folgen. Ja, die Hälfte hättest du eigentlich wegstreichen können, weil das insgesamt innerhalb einer Folge halt ziemlich gestreckt war. Und das hast du halt da überhaupt nicht. Weil da passiert ja immer irgendwas.
Ja, vor allem, wen würdest du da, also welchen Geschichtenstrang würdest du da kürzen?
Gar nichts. Das wird halt genau auf Kosten der gesamten Story dann gehen. Und deswegen einfach perfekt für eine Serie.
Ja, absolut.
Ja, weil du halt in jeder Folge ein Element hast oder irgendeinen Punkt, Storypunkt hast, der halt irgendwann nochmal wichtig wird. Ne? Ja. Weil Andrew benutzt ja dann auch Informationen, die er während seiner Brüche gesammelt hat, um halt einen Vorteil für sich rauszuziehen. Also so kommt er ja auch an seine Anwältin.
Ja.
Weil die mit dem Freund ihrer Tochter schläft und er setzt sie damit so ein bisschen unter Druck und war schon nicht verkehrt, also dass man da immer wieder solche Elemente mit rauszieht, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ja, in der zweiten Staffel soll ja auch James Marsden dazukommen als neuer Darsteller und Olivia Munn bleibt dabei, also wird die, glaube ich, auch nochmal wichtig werden in Staffel 2, könnte ich mir gut vorstellen, als nimmt Rache an Andrew. Spoiler. Und nein, aber ja, es ist eine sehr, sehr unterhaltsame Serie. Also hat mich sehr überrascht, dass die so, weil eigentlich haben wir so gedacht, naja gut, sollte es sich jetzt über 9 Folgen einfach so durchziehen, dass er da, ja, dann klaut er das, dann klaut er das. Aber es geht halt so um viel mehr, ne, weil du halt viel mehr Punkte noch hast, die ja aufgegriffen werden. Und ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass man es halt dann auch noch weiter ausarten lässt, dass man sagt, okay, er ist zwar der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, aber wir können uns auch auf Geschichten der anderen Figuren mal mehr konzentrieren. Weil du ja schon auch viele interessante Figuren in dieser Upper Class da hast, ne, über die man so ein bisschen was machen könnte halt, ne?
Ja. Wie gesagt, insgesamt freuen wir uns, dass sie dir, glaube ich, auch gefallen hat, ne?
Ja, ich würde jetzt vielleicht an der Stelle vielleicht dann nochmal so eine kleine Spoilerwarnung machen, dass wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen über das Ende sprechen können. Also, ja. weil es gibt ja dann doch nochmal so zumindest ein Client-Twist. Ich habe mir zwar eigentlich so gedacht, als man dann an diesem Punkt in der Serie, also so in Folge 5, 6 dann kommt, dachte ich mir, ja gut, also irgendwas wird da schon sein. Also deswegen jetzt hier kleine Spoilerwarnung, wenn ihr nichts über das Ende wissen möchtet oder beziehungsweise über diesen finalen Twist, wenn man so möchte, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Die Figur Paul, die lernen wir ja noch kennen und wir merken ja, dass Andrew eigentlich mit ihm auch, ja, also der zieht ihn ja auch so ein bisschen auf, ne? Also er provoziert es natürlich auf dieser Party auch ein bisschen, dass Paul da ausrastet, sage ich jetzt mal, gerade aufgrund dessen, dass Andrew ja auch mit seiner Frau geschlafen hat, ne? Also ja, dachte mir auch so, jo, er zündelt da aber ganz schön. Und wir erfahren ja dann, dass Paul Selbstmord begangen hat. Ne? Also es ist ja mit Hilfe von Elena, findet ja Andrew dieses zweite Handy, mit dem Samantha immer mit ihm Kontakt hatte. Und ja, dadurch finden sie halt raus, dass Paul sich selbst umgebracht hat und Samantha das quasi vertuscht hat, um das Geld von der Versicherung zu bekommen. Weil wenn es als Suizid gewertet wird, würde sie halt nichts von der Versicherung bekommen. Und da haben wir ja im Prinzip so eine selbe Collage wie bei Andrew, bloß aus ihrer Perspektive quasi. Ne? Also sie ist ja quasi dann so ihre Werdensgeschichte von der Kellnerin, die mit ihrem Chef schläft und dann dies, das, das. Und das war ja im Prinzip genau das Gleiche. Wie fandet ihr so diesen Twist, wenn man so möchte? War der gut?
Ich fand den schon gut. Also, ihre Geschichte, weiß ich jetzt nicht, war mir in dem Moment irgendwie nicht egal, aber ich denke mal, die ist in dieser Blase von den reichen Leuten drin. Gut, dann sei das so. Aber ja, auch so diese Story, von wegen, ja, Versicherung und wenn Suizid, dann nicht das Geld und so. Das ich weiß gar nicht, um wie viel Geld das da ging, aber es war ein Haufen auf jeden Fall.
20 Millionen.
Ja. Und das ist halt so, was wäre, wenn das jetzt rausgekommen wäre. Dann hätte sie diese 20 Millionen nicht gehabt, hätte sie ihr Haus verkaufen müssen, hätte sie vielleicht sogar wieder ernsthaft arbeiten müssen, dies, das. Wäre dann so wirklich, da wäre sie dann wieder aus diesem Rich-Business-Ding so völlig rausgefallen. Und dass sie das dann nicht will, fand ich schon verständlich, ja. Und dass du dann aber so dagegen arbeitest, dass das eben um jede Kraft, dass es nie rauskommt, dieser Brief und dass er da Suizid begangen hat. Also war schon so dieser, puh, ha, krass. Ja. Also dass du einem anderen Menschen das anhängst.
Carina hat es während der Serie, während des Guckens auch öfters gesagt, was soll jetzt da noch passieren? Es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer. Und das muss man vielleicht auch sagen. Ich meine, wir sind jetzt zwar im Spoiler-Teil drin, gehört jetzt fast vielleicht doch gar nicht dazu, diese Cliffhanger am Ende. Das kann halt Apple TV Plus auch extrem gut. Da gab es ja diese eine Folge. Gut, da sind wir, da ist jetzt gut, dass wir in den Cliffhangern drin sind.
In den Spoilern
drin sind. Zu den Cliffhangern. Da sind die ja, ich glaube, in Folge 6 oder 7, weiß ich jetzt gar nicht mehr, am Ende alle zusammen in dem Restaurant. Es war, glaube ich, genau die Folge nach, wo sie in dieser bei dieser Uni-Tour waren.
Ja, genau, da kamen sie wieder und sind dann essen gegangen.
Genau,
ja,
da habe ich zu Carina gesagt, das ist doch so ein toller Abschluss für diese Folge, aber ich sag dir jetzt, da kommt bestimmt noch irgendwas hinten nach, was so Cliffhanger-artig ist. Und dann hat er ja diese Konflikte dann da noch am Auto. Und das schafft halt diese Serie so extrem gut, diese Spannung auch zwischen den Folgen so extrem hoch aufzubauen. Es war schon richtig, richtig krass. Und zu dieser Twist-Geschichte, ja, wie schon gesagt, man hatte ja schon immer so das Gefühl, dass da irgendwie was passiert. Aber wie es Carina schon gesagt hat, das wird halt immer krasser. Und du denkst dir, okay, kommt er jetzt nicht mehr raus aus der ganzen Geschichte. Und wie sie es dann in der letzten Folge gelöst haben, auch ganz interessant. Eigentlich auch ein perfekter Abschluss für die Serie, also für die Staffel von der Serie.
Ja gut, das hätte auch ein Serienabschluss sein können. Ne? Ja. Also man hätte auch sagen können, okay, war eine Staffel, das ist auch gut so. Ne? Also, und er macht halt da seine Geschäfte weiter. Ja, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Also ich finde es natürlich in dem Sinne, fand ich es von ihr natürlich auch ein bisschen paradox von Sam Ender, weil sie natürlich auf der einen Seite ihn dafür kritisiert, dass er in dieser reichen Gesellschaft lebt, aber auf der anderen Seite will sie das ja genauso. Also, ne, auch wenn sie jetzt aus armen Verhältnissen, in Anführungszeichen, oder normalen Verhältnissen kommt, will sie dieses schöne, dieses tolle, dieses teure Leben nicht mehr aufgeben. Ne, also fand ich dann auch ein bisschen, und vor allem, sie war ja eigentlich, so habe ich es ja zumindest verstanden, in ihn ja verliebt oder hat zumindest Gefühle für ihn gehabt. Und dann ihn dann zu opfern, um halt an dieses Geld zu kommen, fand ich dann auch ein bisschen, boah, weiß ich jetzt nicht, ne? Also klar, da hat sich natürlich auch gerecht, dass seine blöde Kofferraumklappe andauernd aufgegangen ist. So konnte sie ja die Waffe da verstauen. Und ich meine, das wird halt auch ja einfach auch interessant für Staffel 2, weil eigentlich ja dürfte das ja für sie gar keine so großen Konsequenzen in dem Sinne haben, weil ja Paul ja in dem Sinne schon tot war. Also wird ja die Strafe wahrscheinlich relativ gering sein. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch in der zweiten Staffel dann auch nochmal mit dabei. Ja, und das Ende fand ich dann, dachte ich auch so, ja, okay, das ist schon ein bisschen smart, wie sie das dann lösen. Ne? Weil man ja erst so denkt, okay, er geht wieder zurück zu dem, was er schon vorher alles gemacht hat oder immer gemacht hat. Aber nee, er bleibt so ein bisschen seiner neuen Linie treu quasi.
Dem neuen Geschäftsfeld-Dings.
Ja. Da habe ich eigentlich nur noch erwartet, dass die Kamera so ein bisschen zurückfährt und wir sehen da Elena noch im Auto drinne sitzen oder so, aber ich weiß nicht, da kommt bestimmt dann auch nochmal eine Kombo dann in der zweiten Staffel, weil ich finde, die haben halt auch als Paar, also als Diebespaar relativ gut funktioniert. Also ich hatte zwar auch erst so, gerade so in dem Club hatte ich so den Gedanken, ah, jetzt sind sie vielleicht auch kurz davor miteinander zu schlafen oder so, wo sie ihn da so antanzt, aber das haben sie ja dann doch dezent sind sie ja dann doch ausgewichen. Also das fand ich eigentlich ganz interessant eigentlich. Ja, deswegen, also war auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Empfehlung. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke mal ja dann wahrscheinlich nächstes Jahr kann man vielleicht mit Staffel 2 dann rechnen im Laufe des Jahres.
26 heißt es, ja.
Ja, Und ich meine, gut, es ist halt auch eine Serie, da sind jetzt keine großartigen Effekte drin, da kann man wahrscheinlich auch, die kann man relativ straight wahrscheinlich abproduzieren. Also ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Sommer bei Apple starten wird auf jeden Fall.
Ja. Und es sind da, glaube ich, auch gar nicht so viele Haupt- und Nebendarsteller, also die wirklich zu der Geschichte groß beitragen. Das sind jetzt ja nicht, dass du sagst, das sind 50, 60 Leute, nee, die irgendwie wichtig sind, sondern glaube ich so 20 ungefähr, die da halt mal mehr, mal weniger auftauchen.
Genau.
Und ich denke, da kannst du auch gut noch vielleicht in die Richtung hier mit dem Nick und seinem Sport oder irgendwas mit diesem, mit dieser Uni-Geschichte, das, ja, das Toilettenbusiness natürlich. Nee, weil, also, dass du da nochmal so strenge aufmachst, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so, also, von der Art glaube ich nicht, dass es anders wird. Und ich freue mich echt auf die neue Staffel, weil, wenn die erste schon so war, dann wird die zweite da, also ich denke mal, nicht groß schwächer.
Ja, und ich habe halt tatsächlich auch immer das Gefühl, jetzt komme ich wieder daher mit meiner Liebe zu diesem Streaming-Dienst. Ich glaube, Apple lässt die halt einfach auch machen. Das sind alles Serien, auch Stick und so, die ich mir einfach nur auf diesen Streaming-Dienst vorstellen kann. Das ist einfach... Die haben irgendwie alles was Eigenes mit einer sehr, sehr hohen Qualität, die einfach so für diesen Streaming-Dienst stehen. Wie ich schon gesagt habe, du kannst da einfach anschauen, was du magst. Und es hat einfach seine Qualität. Und ich könnte mir die Serie beispielsweise nicht jetzt bei einem anderen Streaming-Dienst vorstellen. Mhm. Weil die ja schon teilweise an Grenzen geht, thematisch. Und ich weiß nicht, ich glaube, Apple lässt die da einfach machen. Und das haben wir auch oft bei anderen Produktionen, wo du merkst, die wurden jetzt da ein bisschen eingeschränkt und da hat irgendwie diejenige wieder irgendwie was einzuwenden gehabt. Und das war ja vielleicht bei dem auch so, das weiß ich nicht, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass bei diesen Serien, die lassen die halt einfach machen. Und dann entsteht halt einfach auch so was Komplettes.
Ja, das auf jeden Fall. Also das kann ich mir, wie gesagt, auch nicht bei jemandem. Also das würde jetzt nicht bei Netflix funktionieren, mit Sicherheit auch nicht bei Amazon. Das ist schon so eine, wenn man klassisch sagen möchte, es ist halt so eine typische Apple-Serie. Also die kann man sich wirklich, wie du schon sagst, die kann man sich eigentlich nirgendwo anders vorstellen. Ich glaube ehrlicherweise, wenn so eine Serie bei Netflix laufen würde, würde die nicht über eine Staffel hinauskommen, weil da Netflix wahrscheinlich viel zu sehr zahlengetrieben wäre und sagen würde, okay, wir sägen das ab. Aber hier ist es ja so, dass die schon, glaube ich, vor Start oder während die gestartet ist, schon um eine zweite Staffel verlängert worden ist. Und das hast du ja bei vielen anderen Streaming-Diensten eigentlich so gut wie gar nicht. Wie gesagt, ich finde trotzdem, man muss natürlich für die zweite Staffel dann irgendwie einen neuen Kniff reinbringen. Bin ich gespannt, welcher das dann ist. Ne, was man dann macht, aber ich habe da eigentlich vollstes Vertrauen drin, weil unterhaltsam war das Ganze, finde ich, schon sehr. Wird natürlich stark von seinem Charme, von John Hamms Charme getragen. Also der springt das schon super rüber. Also den guckt man halt einfach gerne zu, wenn er sich da Wortgefechte mit seinen Gleichgesinnten oder auch mit der Polizei liefert. Also das war schon sehr, sehr, sehr schön mit anzusehen.
Ich finde, der Mann, der hat halt auch so eine Mimik. Also der hat so ein Auftreten. Ich mag den total gerne. Ich fand den eben auch in der Morningshow. Da hat er ja auch so einen ultrareichen Elon Musk für Arme-Dings gespielt.
Ah, Helmut von auch schon gesagt, ja.
Und das nimmst du dem aber auch ab, finde ich. Also der ist jetzt nicht so der Ultra-Schleimi. Der hat immer noch so was Normales, aber halt eine wahnsinnig krasse Ausstrahlung.
Ja.
Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das auch zu Spoiler zählt, aber sie nennen ihn ja nicht ohne Grund... Irgendwie, ich glaube, die Elena ist es zwischendrin, hat ihn als George Clooney eingespeichert.
Ja,
irgendwie.
Stimmt.
Also, ja, genau.
Ich finde, das passt schon. Also der wird auch so einer, wenn der mal irgendwann das Alter von George Clooney erreicht, dann hat er immer noch so eine Ausstrahlung.
Ich glaube, der ist so um die 50, glaube ich, irgendwas. Eine Art.
54.
Also, 54. Na, George Clooney ist, glaube ich, über 60 schon.
Ja.
Ja, ja.
Nee, und das ist halt sowas, also ich... Hab mir auch überlegt, weil ich schaue sowas, so Filme und Serien an, denke mir, cool, aber wen könnte ich mir denn in der Rolle vorstellen? Und da sind echt nicht viele, die so, also die Rolle so spielen könnten.
Ich glaube ja auch, dass die, das hatten wir vorher kurz mal besprochen, die Rolle wurde ja auch oft John Hamm geschrieben, ne?
Echt?
Ja. Also
okay.
Das ist komplett irgendwie auf ihn ausgerichtet worden. Also mir würde jetzt auch aus dem FF keiner einfallen, wo ich jetzt sagen würde, der könnte das genauso oder sowas. Also ich glaube, das ist halt wirklich so, wie sagt man, so eine Signature Role und die kann er halt auch wirklich in par excellence hier abspielen. Also das ist wirklich richtig, richtig stark. Ja, ich würde sagen, da können wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Wenn man so eine Fünferbewertung geben würde, was würdet ihr der Serie geben?
4,5.
Also ich wäre bei einer guten 4, weil ich hoffe, dass sie noch mit der zweiten Staffel vielleicht so ein bisschen sich noch steigern, sage ich jetzt mal.
Ja, ich bin
also, wie gesagt, bei der 4,5.
Ja,
also aber ich bin auch sehr sanft in meinen Bewertungen immer.
Ich wäre aber auch bei so einer, ja, 4 gehe ich mit. 4,5 weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt so als Serien High-End-Dings habe ich halt Dark immer noch im Kopf und da kommt die halt dann doch nicht hin.
Ja gut, das ist...
Aber nee, also 4 auf jeden Fall.
Ja, das klingt doch aber sehr, sehr positiv, würde ich jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall gute Empfehlung von euch beiden. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und danke, dass ihr auch euch die Zeit genommen habt, heute hier mit zu Gast zu sein. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Immer
gern. Und vergesst natürlich auch nicht, bei den jeweiligen Podcasts reinzuhören. Wie gesagt, wohin als nächstes Popcorn zu mitnehmen. Und ja, Helmuts Podcast, die zähle ich alle unten in den Shownotes auf. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Die ganzen 1000 Projekte, die er da betreut. Und ja.
Beyond Our Lives hier.
Ja, genau. Unter anderem.
Unter anderem.
Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr da draußen habt eine gute Empfehlung mitgenommen. Also allgemein, glaube ich, kann man auch grundsätzlich sagen, wie Selmut ja schon angedeutet hat, bei Apple TV kann man eigentlich mehr oder weniger alles gucken. Also ich würde auch pauschal sagen, da ist kein Film, keine Serie schlechter wie Durchschnitt. Also ist immer so von Durchschnitt zu nach oben. Also die machen schon sehr, sehr gute Produktion und deswegen guckt da gerne rein und genau. Dann machen wir eine Schleife drum. Danke ihr beiden, dass ihr da wart. Und
danke für die Einladung.
Da draußen.
Vielen
eine
Dank,
schöne
lieber Marco.
Woche. Ja. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao,
ciao.
Ciao.
Ciao.